Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Willkommen zu unserem Podcast. Heute haben wir wieder einige wichtige Entwicklungen aus Politik, Wirtschaft und Sport für euch zusammengestellt. Ich übernehme heute die politischen Themen, während du dich um Wirtschaft und Sport kümmerst. Richtig?
Genau, das machen wir so. Lass uns mit der Politik beginnen. Was sind denn die wichtigsten Meldungen aus diesem Bereich?
Also, da ist zunächst eine interessante Entwicklung aus Slowenien. Die Wähler dort haben bei einem Referendum ein Gesetz zur Sterbehilfe abgelehnt. 53,4% der Teilnehmer stimmten gegen das Gesetz, das Sterbehilfe für Schwerkranke ermöglicht hätte.
Das war ein knappes Ergebnis. Wie hoch war denn die Wahlbeteiligung?
Die lag bei knapp 41%. Interessant ist, dass das Referendum gerade noch gültig war. In Slowenien braucht man mindestens 20% aller Wahlberechtigten, die entweder mit Ja oder Nein stimmen. 21,8% stimmten mit Nein, also war das Quorum erreicht.
Und das war ein bindendes Referendum?
Ja, genau. Das bedeutet, das Gesetz tritt nicht in Kraft. Der Gesetzgeber kann frühestens in einem Jahr erneut eine Regelung zu diesem Thema versuchen. Das Gesetz war übrigens im vergangenen Juli vom Parlament mit den Stimmen der linksliberalen Regierungsmehrheit gebilligt worden.
Was hätte das Gesetz denn konkret vorgesehen?
Es hätte unheilbar kranken, schwer leidenden Patienten ermöglicht, ihr Leben mit ärztlicher Begleitung freiwillig zu beenden. Mit einem dreistufigen Prüfungsverfahren und Vorsichtsmaßnahmen gegen missbräuchliche Anwendung. Der Widerstand kam hauptsächlich von der rechten Opposition und der katholischen Kirche.
Das ist ja bemerkenswert. Gab es nicht schon mal ein Referendum zu diesem Thema?
Richtig. Im Juni 2024 hatte es bereits eine Volksabstimmung gegeben, bei der sich 54,9% der Teilnehmer für die Möglichkeit eines ärztlich assistierten Suizids ausgesprochen hatten. Das war aber nur konsultativ, also nicht bindend. Auf dieser Grundlage sah sich die Regierung berechtigt, den Gesetzentwurf einzubringen.
Und wie reagieren die verschiedenen Seiten jetzt?
Die Gegner feiern das als Triumph. Der rechte Aktivist Ales Primk, der die Volksabstimmung initiiert hatte, sprach davon, dass Slowenien eine Reform auf der Grundlage des Todes durch Vergiften abgelehnt habe. Die Befürworter zeigten sich enttäuscht. Eine Parlamentsabgeordnete der liberalen Freiheitsbewegung sagte, man werde früher oder später eine solche Lösung bekommen, aber es sei schade, dass sie nun aufgehalten wurde.
Eine andere politische Entwicklung gab es auch auf dem Balkan, oder?
Genau, in Bosnien-Herzegowina. Im serbischen Landesteil der Republika Srpska hat Sinisa Karan von der Regierungspartei SNSD die Präsidentenwahl gewonnen. Er lag mit rund 200.000 Stimmen vor dem Oppositionskandidaten Branko Blanusa.
Das entspricht welchem Prozentsatz?
Karan bekam 50,85%, Blanusa 47,8%. Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik, der wegen separatistischer Aktivitäten nach einem Gerichtsurteil abgesetzt worden war und nicht mehr kandidieren durfte.
Wie ist das Ergebnis im Vergleich zu früheren Wahlen einzuordnen?
Das Regierungslager musste federn lassen. Karan schnitt deutlich schlechter ab als Dodik 2022. Dodik hatte damals fast 27.000 Stimmen mehr als die zweitplatzierte Gegenkandidatin. Karan gewann nur mit rund 12.000 Stimmen Vorsprung. Auch die Wahlbeteiligung war mit 35% erheblich niedriger als 2022, als sie bei 53% lag.
Gab es Proteste oder Vorwürfe?
Der unterlegene Blanusa machte nicht näher erläuterte Unregelmäßigkeiten für seine Niederlage verantwortlich. Seine Partei verlangte die Wiederholung der Stimmabgabe in drei Städten wegen angeblichen Wahlbetrugs, legte aber zunächst keine konkreten Belege vor.
Lass uns zu den wirtschaftlichen Themen übergehen. Da gab es ja Entwicklungen bezüglich des Ukraine-Kriegs.
Genau, das passt gut, weil das auch politische Dimensionen hat. Was sind da die neuesten Erkenntnisse?
Die USA und die Ukraine haben bei Gesprächen in Genf einen überarbeiteten Friedensplan erstellt. Laut einer gemeinsamen Erklärung seien sich beide Seiten einig, die intensive Arbeit an dem gemeinsamen Vorschlag in den kommenden Tagen fortzusetzen.
Wer war denn bei diesen Gesprächen dabei?
US-Außenminister Marco Rubio traf sich mit einer ukrainischen Delegation. Dabei waren auch Präsident Trumps Sondergesandte Steve Witkoff, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Daniel Driscoll vom Pentagon. Finale Entscheidungen zu dem neuen Plan sollen von US-Präsident Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj getroffen werden.
Gibt es schon Details zu dem Plan?
Das Weiße Haus teilte mit, die Ukraine sei mit der überarbeiteten Version zufrieden und sehe die wichtigsten Interessen des Landes darin widergespiegelt. Der Entwurf umfasse den Vertretern aus Kiew zufolge kurz- und langfristige, glaubwürdige und durchsetzbare Mechanismen zum Schutz der ukrainischen Sicherheit.
Was sind denn die Hauptanliegen der Ukraine laut dieser Mitteilung?
Alle Hauptanliegen seien umfassend behandelt worden. Sicherheitsgarantien, langfristige wirtschaftliche Zukunftsperspektiven, Schutz der Infrastruktur, freie Schifffahrt und politische Souveränität. Das Treffen sei mit dem gemeinsamen Verständnis beendet worden, dass ein bedeutender Schritt nach vorne gemacht worden sei.
Kommen wir zum Sport. Da steht ja die Handball-WM der Frauen an.
Richtig, das ist ein wichtiges Thema. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen möchte sich bei der Heim-WM den Traum von der ersten Medaille seit 18 Jahren erfüllen. Das Turnier läuft vom 26. November bis 14. Dezember in Deutschland und den Niederlanden.
Wo wird denn gespielt?
Es gibt 5 Spielorte. In Deutschland sind das Stuttgart, Trier und Dortmund. Das deutsche Team trägt seine Vorrundenspiele in Stuttgart aus. Die Hauptrundenspiele und ein mögliches Viertelfinale finden in Dortmund statt. Im Optimalfall geht es dann nach Rotterdam, wo die Medaillen vergeben werden.
Wer sind die deutschen Gegner?
In der Vorrundengruppe C trifft die deutsche Auswahl auf Island, Uruguay und Serbien. In der Hauptrunde kommen dann Duelle mit den besten 3 Teams aus Gruppe D dazu. Dort spielen Montenegro, Spanien, Färöer und Paraguay. Bundestrainer Markus Gaugisch sagt, das Viertelfinale sei das Knackpunktspiel. Dort läuft es auf Norwegen oder Schweden als Gegner hinaus.
Wie sieht es mit den Tickets aus?
Die 3 deutschen Vorrundenauftritte in Stuttgart sind nahezu ausverkauft. Ebenso das letzte deutsche Hauptrundenspiel am 6. Dezember in Dortmund. Für die anderen Hauptrundenbegegnungen und das Viertelfinale gibt es noch Karten. DHB-Präsident Andreas Michelmann wirbt dafür, auch die Hallen zu füllen, wo das deutsche Team nicht spielt.
Wo können Fans die Spiele sehen?
Das ist etwas kompliziert. Alle deutschen Gruppenspiele sind live nur beim Streamingdienst Sporteuropa TV zu sehen. Ein Turnierpass kostet 15,99 Euro, Einzelspiele 6 Euro. Eurosport zeigt die deutschen Parteien zeitversetzt. Live im Free TV sind die deutschen Handballerinnen erst ab dem Viertelfinale zu sehen, falls sie es erreichen. Das ZDF würde das erste K.O.-Duell am 9. Dezember übertragen.
Wer sind denn die Favoriten? Top-Anwärter auf den WM-Triumph ist Olympiasieger und Europameister Norwegen. Auch Titelverteidiger Frankreich und dem Olympiadritten Dänemark werden gute Chancen eingeräumt. Für Deutschland mit der ersten Medaille seit WM-Bronze 2007 müsse das Team über sich hinauswachsen, so Bundestrainer Gaugisch. Gibt es noch andere sportliche Nachrichten? Ja, aus Griechenland gibt es eine Meldung zur Olympiazeremonie. Die Entzündung des olympischen Feuers für die Winterspiele in Mailand und Cortina 2026 musste wegen schlechter Wettervorhersage ins Archäologische Museum Olympias verlegt werden. Warum diese Verlegung? Im Westen der Halbinsel Peloponnes wird unstetes Wetter mit teils starkem Wind und womöglich sogar Regen und Gewittern erwartet. Somit wäre die traditionelle Entfachung des olympischen Feuers mit Hilfe eines Parabelspiegels und der Sonnenstrahlen unmöglich. In solchen Fällen wird ein Ersatzfeuer verwendet, das in einer Sturmlampe bereitgehalten wird. Das bedeutet wohl auch weniger Zuschauer? Genau, normalerweise säumen Tausende die tribünenartigen Hänge rund um das antike Stadion. Wegen der stark begrenzten Kapazität im Museumsgebäude müssen sogar geladene Gäste ausgeladen werden. Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina finden vom 6. bis 22. Februar 2026 statt. Das waren die wichtigsten Meldungen von heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Das war das Daily News Briefing von Artikly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.